ARD. Talk mit Tees.
Wir müssen auch lernen, dass man nicht so immer auf sein Äußeres gejudged wird und dass man eine Rolle auch spielen kann und auch überzeugen kann mit seinem Spiel, ohne ein Sixpack zu haben. Der lächelte nur und sagte, ja, du kannst die Schritte, aber du kannst den Tanz nicht. So, und es endete dann darin, dass wir um 4 Uhr morgens aus dem Schuh des Bräutigams Rotwein getrunken haben und alle zusammen getanzt haben und meine ganzen Leute aus Deutschland die griechischen Tänze gelernt haben. Ich habe mal von einer sehr guten Regisseurin gehört, Danilo ist super, der braucht nur ein bisschen Zeit. Genau, ich bin da jemand, mit dem muss man ein bisschen arbeiten.
Hallo, mein Name ist Christian Thees. Mein Gast in dieser Folge ist Danilo Camperides, Schauspieler. Und es gibt ja oft diese eine Rolle, die dich ins Bewusstsein der Menschen bringt. Bei Danilo ist es die Rolle des Lenny aus der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Lenny, das Computergenie, das im Rollstuhl sitzt und mit seinem Freund Moritz aus dem Kinderzimmer heraus einen Drogenhandel startet. Eine Rolle, die ihm Türen geöffnet hat. Aufgewachsen ist er in Hamburg, ist früh mit der Schauspielerei in Verbindung gekommen. Die Kinder kannten ihn schon aus der Serie Die Pfefferkörner. Da war er Jungdetektiv Anton, der zusammen mit den anderen aus der Detektivgruppe auf Verbrecherjagd geht. Wir haben uns in Hamburg getroffen, da wo er aufgewachsen ist, nicht weit vom Millerntor, dem Stadion des FC St. Pauli. Da ist er natürlich Fan. Wir haben über Drogen gesprochen, über das T-Shirt, das er trug und das ich nicht entziffern konnte, über seine griechische Familie. Zeig mir eine griechische Familie, in der es keine Geschichten gibt. Und ich habe gelernt, griechische Tänze sind viel schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Und egal, wie sich Danilos Aussehen während der letzten Jahre verändert hat, man erkennt ihn immer an der Stimme. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Moin, Thees. Ja, so, haben wir eben schon drüber gesprochen, ne?
Du hast mich jetzt gleich über meinem Nachnamen genannt.
Also moin, Christian. Danke erstmal für die Einladung. So nochmal richtig jetzt. Ich freue mich sehr, hier in die Woche zu starten mit dir. Wir haben heute Montag bei der Aufzeichnung. Super Wetter in Hamburg und haben uns hier beim NDR getroffen im Studio, um die Aufzeichnung zusammen zu machen. Ja.
Haben wir gleich schon mal ganz professionell hier die ganzen Sachen hier zusammengefasst. Ja. Wie am Set hier. Du.
Man gibt sich Mühe, ne?
Du, Hamburger Jung eigentlich.
Ja, richtig.
Und jetzt dann auch zu sehen in Tod in der Bucht, ein Kreta-Krimi. Ich habe dich witzigerweise nie als griechischstämmig gesehen. Ist das nicht lustig? Also ich kannte dich als Lenny im Rollstuhl aus How to Sell Drugs und ich wäre nie auf die Idee gekommen. Selbst als ich deinen Namen so stehen hatte, Danilo Camperides, habe ich überhaupt nicht nachgedacht drüber. Und dann kam dieser Kreta-Krimi und ich nur, Camperides. Ach, guck mal. Ah, der ist ja griechischstämmig. Das war mir vorher gar nicht bewusst.
Ja, ich finde, das ist ja genau das Schöne an dem großen Thema, wo immer alle drüber sprechen, divers besetzen. Also es ist ja gerade interessant für uns Schauspielende, wenn wir eben Rollen haben, in denen wir nicht auf unsere Herkunft, hört sich so böse an, aber reduziert werden, weil so ist es ja oft dann. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn ich ein Rollenangebot bekomme und in dem Namen nicht klar lesbar ist, wo man jetzt herkommt oder auch nicht unbedingt das thematisiert wird in dem Film. Das ist schon immer schön und genauso aufregend und toll ist es natürlich, wenn ich dann halt als griechische stämmige Person besetzt werde, wie jetzt in dem Kreta-Krimi, einfach weil das für mich eine Methode ist, um mit der Herkunft meiner Eltern noch mehr Verbindung aufzubauen. Das ist für mich auch total interessant und ich auch ein Stück weit stolz darauf bin, dann quasi zu repräsentieren. Ja.
Du siehst halt gar nicht griechisch aus. Also das ist die Sache. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Und damit du als griechischstämmig identifiziert wirst, hast du auch noch ein T-Shirt an heute. Ich weiß natürlich nicht, was draufsteht, aber was steht da drauf? Also ich kann auch gar nicht erkennen, was das ist.
Das ist, ja, das soll man auch nicht erkennen. Das ist extra so verwaschen geworden mit über die Zeit. Wollte ich auch unbedingt, dass das passiert, dass das nicht zu neu aussieht. Das ist ein ganz stumpf eine Biermarke, die aber eine bestimmte Geschichte hat. Also wir hatten, witzig, dass du es ansprichst, wir hatten einen Bootsunfall. Da waren wir im Urlaub in Griechenland mit Freunden nach der Hochzeit eines anderen Freundes und haben uns ein Boot gemietet. Bisschen wenig Erfahrung gehabt damit. Vorgegeben, aber bei der Miete, dass es gar kein Thema ist.
Also einer hatte gesagt, er hat einen Führerschein.
Genau, wir sind natürlich aufgelaufen dem Boot und zwar so richtig. Ich durfte danach einen Tag lang dem Fischer, der die vermietet hat, dabei helfen, das sauber zu machen als Entschädigung, weil das voll mit Schlamm war. Und alles, was überlebt hat, also Handys waren weg und so weiter, das war wirklich krass. Aber das Einzige, was überlebt hatte, war eben eine Dose von diesem Bier. Und Dann habe ich den Jungs und mir diese T-Shirts gedruckt und uns allen eins gegeben.
Okay, aber warum diese Biermarke?
Das war die, die da lag. Also das war die, die wir da in dem kleinen Dorfsupermarkt, da gab es nur einen und da gab es eine Sorte Bier und das war das. Und das haben wir getrunken.
Ja, wann war das? Wie lange ist das her?
Das ist gar nicht so lange her, wie es sich anhört, leider. Also ich glaube vor 2-3 Jahren im Sommer.
Ach, ja. Krass. Ja, siehst mal. Also T-Shirts haben offensichtlich eine große Symbolik für dich, denn ich erinnere mich, und das fiel mir auf, in dem Kreta-Krimi, da trägst du nämlich ein Shirt, wo die Schrift falsch rum ist.
Oh ja, witzig, dass dir das aufgefallen
ja.
ist. Ist mir nach einer Woche Dreh, glaube ich, erst aufgefallen, weil es schwarz auf schwarz war.
Also ja, aber es ist wirklich cool, aber man sieht eindeutig, das ist Schrift, aber es ist alles auf dem Kopf, ein bisschen wie ein Fehldruck. Also es sah nicht so aus, als hätte es ein System, und ich habe kurz gedacht, okay, haben die da irgendwie eine Spiegelung drin gehabt im Film, haben die das versehentlich falsch gespiegelt aus irgendeinem Grunde, nur oben, unten spiegeln. Geht ja nun mal nicht.
Geht nun mal nicht. Witzig, wo dein Kopf dann hindenkt. Also zu dem Kostüm gibt es tatsächlich eine kleine Side-Story. Und zwar, auch wenn ich keine kretische Herkunft habe, bin ich viel dort unterwegs gewesen. Und mir ist irgendwann einfach aufgefallen, dass gerade Männer auf Kreta sehr viel schwarz tragen. Also ganz schwarze Oberteile. Und das musste ich dann ein bisschen hin und her mit der Kostümbildnerin besprechen, um ihr das nahezubringen, dass das ein kulturelles Ding ist, was ein bisschen gedauert hat, was wir dann aber geschafft haben umzusetzen, was mich sehr gefreut hat, weil wir dann auf der Insel waren und alle Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Kreta hatten, sofort gemerkt haben, was ich meine. Also gerade so die Jungs in der Stadt laufen halt mit schwarzen T-Shirts rum, auch bei 40 Grad, und hat ursprünglich was Kulturelles, Religiöses, ist aber mittlerweile, glaube ich, einfach so Etikette und Coolness und so ein bisschen Dazugehörigkeit, und das wollte ich meinem Charakter nicht abschreiben, dass er das noch so ein bisschen empfindet, weil er ja eben ein sehr junger Polizist ist.
Ja, aber
ein junger Mensch ist, ja.
Aber wie interessant, dass so viel schwarz getragen wird.
Ja.
Normalerweise trägt man weiß wegen der Hitze, die ganzen Häuser sind alle weiß, auch wegen der Hitze. Und warum schwarz? Einfach weil es cool ist?
Ich glaube, es ist erstmal, wenn man historisch daran geht, wahrscheinlich ein Fabrikat, was sich relativ leicht herstellen ließ, aber trotzdem was Edles war. Also ich glaube, schwarze Farbstoffe, um Stoffe zu färben, waren nicht so schwer zu finden, aber es war trotzdem was Hochwertiges und was Elegantes, so ein bisschen, glaube ich. Und ich glaube, es ist halt einfach so die Farbe, die ist ja auch in der modernen Mode so, das kleine schwarze Kleid oder ein schwarzes Hemd, ne, ein schwarzer Anzug, die Farbe, die so zu allem geht. Und du kannst dann eben vom Feld arbeiten, in die Taverne mittags und dann nachmittags noch in die Kirche und einfach dein schwarzes Hemd anbehalten. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen.
Ja. Du hast auf Kreta gedreht. Hast du Verwandte auf Kreta oder auch in Griechenland sowieso?
Ja.
Wie viel Familie hast du in Griechenland?
In Griechenland. Das ist bestimmt interessant. Also dazu muss man sagen, dass meine Urgroßeltern am Schwarzen Meer gelebt haben. Also wir sind Schwarzmeergriechen, die über Generationen am Schwarzen Meer, spezifisch jetzt in Trabzon gelebt haben, in der Stadt Trabzon, in der heutigen Türkei.
Und deine Mutter kommt ja aus Bosnien.
Richtig.
Also du hast quasi nur die Hälfte ja in Griechenland.
Richtig. Ja, wir haben schon eine große Familie. Also es ist schon auch mal vorgekommen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, dass ich den Namen Kamperidis in einem Abspann gelesen habe. Und der ist nicht so häufig, der Name. Also es wird wahrscheinlich eine entfernt verwandte Person sein, aber das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Durch diesen Völkeraustausch, den es damals gab, kann es natürlich sein, dass bestimmte Familienzweige heutzutage keinen Kontakt mehr haben oder nicht wissen, nicht von der gegenseitigen Existenz wissen. Deswegen, ja, wahrscheinlich mehr als ich weiß, aber ich glaube, auf der Hochzeit meiner Eltern waren so 300-400 Leute, und das ist, glaube ich, auch relativ normal.
Absolut.
In den Kulturkreisen, ja.
My big fat Greek wedding. Auf vielen big fat Greek weddings warst du schon.
Ja, auf einigen. Und das muss ich auch sagen, es ist immer sehr schön natürlich. Alle werfen sich in Schale, alle Cousinen und Cousins mal wieder zu sehen und so. Das ist schon immer eine tolle Angelegenheit, ja.
Und einige überhaupt erst zum allerersten Mal kennenlernen.
Ja, genau. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen vor der Aufzeichnung. Es ist ja manchmal dann auch so, durch verschiedene Routen, die Familien dann genommen haben, dass ich teilweise Menschen kennenlerne, die im ersten, zweiten Verwandtheitsgrad zu mir stehen, die ich einfach noch nie gesehen habe. Kann ganz toll sein, kann natürlich auch ein bisschen seltsam sein, aber war schon alles dabei.
Okay. Gab's Familiengeschichte auf Kreta
zu entdecken für dich?
Ja,
lustigerweise gab es eine. Eine Tante von mir schrieb mir irgendwann, hey, du drehst einen Film auf Kreta, deine Cousine heiratet morgen. Also genau so eine Geschichte. Und wir waren schon fertig mit den Dreharbeiten, da kam ein guter Freund von mir aus Hamburg, der Musiker ist, für den ich ein Musikvideo gemacht habe als Regisseur. Und weil ich einfach so begeistert von dieser Insel war und von seinem Song, den er mir geschickt hatte, dass ich gesagt habe, irgendwie will ich das verbinden. Dann haben wir dort gedreht und abends sind wir dann zur Hochzeit, aber halt alle in, also der hatte halt einen Jogginganzug an und ein Kopftuch auf dem Kopf und Glitzersteine in den Zehen und so. Also der war halt so Hip-Hop-mäßig, ne, wie er halt so rumläuft. Und das war auf jeden Fall witzig. Wir waren ja auch nicht so eingeplant. Das heißt, es gab keinen Sitzplatz für uns. Wir saßen dann am Tisch der Braut und des Bräutigams neben deren Eltern, weil so. Und es endete dann darin, dass wir um 4 Uhr morgens aus dem Schuh des Bräutigams Rotwein getrunken haben und alle zusammen getanzt haben und meine ganzen Leute aus Deutschland die griechischen Tänze gelernt haben. Und wunderschön. Also ich glaube, für die war das ein super Ankunftskomitee auf Kreta.
Kurze Frage.
Ja.
Warum trinkt man Rotwein aus dem Schuh des Bräutigams?
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Oder
ich glaube, irgendein Trauzeuge hat uns erzählt, dass das Tradition hat, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er nicht sich einfach einen Spaß erlaubt hat mit den Deutschen auf der Party. Kann natürlich sehr gut sein, aber das war in dem Moment egal. Euphorie war anwesend und hat alle Zweifel beseitigt.
Kennt man den Song dort, Griechischer Wein, von Udo Jürgens?
Von Udo Jürgens.
So ein absoluter Klassiker in Deutschland.
Ja.
Dann gibt es ja sehr viele griechische Menschen in Deutschland auch, die ja große Verbindung zur Heimat haben. Ich frage mich, ob dieser Song irgendwann auch mal nach Griechenland geschwappt ist.
Ja.
Oder nach Kreta zumindest.
Also was natürlich schon stattfindet, ist der musikalische Austausch zwischen Deutschland und Griechenland. Also es gab ja auch Weiße Tauben aus Athen zum Beispiel, was ja auch eine griechische Frau gesungen hat.
Nana Mouskouri,
genau.
die auch mal zeitweise Abgeordnete im Europäischen Parlament war.
Richtig.
Krasse Geschichte.
Ne? Ja, genau. Also da gibt es schon einen Austausch. Und so gibt es zum Beispiel auch die Band Lokomondo aus Athen. Ich glaube, der Leadsänger hat eine Zeit lang in Leverkusen gelebt und kannte durch die rheinländische Kultur natürlich auch Udo Jürgens aus den Kneipen dort wahrscheinlich. Und der hat einen Remix dieses Songs gemacht mit seiner Band. Das ist eine Reggae-Band und hat dazu noch eine Strophe oder zwei Strophen sogar über dieses Gastarbeiter-Thema geschrieben. Ja. Aus der Perspektive des Gastarbeiters eben. Und dieser Remix ist, glaube ich, schon relativ bekannt in Griechenland. Ich weiß nicht, ob dadurch jetzt das Original noch an Aufmerksamkeit dazu gewonnen hat, aber diese Geschichte, wenn man die mal übersetzen würde und vielen Menschen in Griechenland vorlesen würde, ist es schon eine Art von Geschichte, mit der viele Menschen eine emotionale Verbindung haben, weil jede Familie kennt dieses Thema. Es gibt in jeder Familie Personen, die ins Ausland gegangen sind, um zu arbeiten. Und ja, ich finde es tatsächlich selber ganz schön, muss ich sagen. Also ich finde gerade den Text nicht schlecht. Also es hat mich schon, als ich das erste Mal gehört habe, auch berührt, muss ich sagen.
Es ist einer von diesen Songs, die dann doch irgendwie jeder mag, auch wenn er oder sie keinen Schlager hört oder so. Aber der geht immer, ne? Der Song. Muss man auch erstmal schaffen. Was hast du dir mitgebracht von den Dreharbeiten aus Kreta?
Aus Kreta? Naja, an erster Stelle natürlich das gute Olivenöl. Da ist Kreta für mich wirklich unschlagbar. Ja, das ist schon Wahnsinn.
Ich finde es auch immer erstaunlich, wenn Menschen auch literweise Olivenöl mitbringen. Und man denkt, also selbst bei uns im Supermarkt gibt es ja Olivenöl aus Griechenland, Olivenöl aus Italien.
Ja, ja.
Aber das ist nochmal was anderes.
Naja gut, ich meine, ich kann auch...
Schmeckst du den Unterschied? Würde ich eine Blindverkostung mit dir jetzt machen, würdest du den Unterschied rausschmecken?
Nein.
Ach, das nicht.
Also ob ich jetzt ein gutes spanisches, ein gutes portugiesisches, ein gutes, keine Ahnung, jemenitisches Olivenöl vor mir habe oder ein gutes griechisches, ich persönlich würde den Geschmack nicht erkennen. Aber deswegen bin ich auch Schauspieler und kein Sommelier. Und tatsächlich ist es natürlich ein Gefühlsding. Also man möchte einfach wissen, dass man was Gutes benutzt. So. Und für mich auch ein Stück Heimat, was ich mir hier in meiner Küche habe. Aufbewahre für dunkle Tage, an denen man sich dann einen guten Salat machen kann und ein bisschen an die Sonne und an den Strand denken kann. Naja, ich meine, ich kann jetzt hier auch in einen von unseren vielen wunderbaren Bio-Supermärkten gehen und mir für 15 Euro den 0,75 holen. Kretisches, kaltgepresstes, schönes Olivenöl. Oder ich bring's halt von dort mit und zahle ein Drittel des Preises. Und das ist für mich auch Tradition, die ich weiterführen will. Also mein Großvater ist damals mit dem Auto, mit einem Anhänger hinten dran, die Strecke gefahren, Deutschland bis zu uns ins Haus.
Als sie ausgewandert sind?
Nee.
Nein, also, nee. Als sie zum Besuch kamen.
Jeden Sommer.
Jeden Sommer.
Jeden Sommer. Die leben schon seit den 80er Jahren in Deutschland. Und der ist dann immer mit dem Anhänger entweder leer runtergefahren oder halt mit Möbeln drauf oder was man so mitnehmen wollte. Oder Elektrogeräte, sehr beliebt gewesen immer. Und dann einen Tag lang von uns am Haus nach Kalamata gefahren, was ja weltberühmtes Olivenanbaugebiet ist, und hat den Anhänger vollgeladen mit fässerweise Oliven eingelegten und Olivenöl. Und das haben wir dann nach dem Sommer mit nach Deutschland gebracht und verteilt an Bekannte und Familie. Das ist für mich eine Tradition, die ich nicht aussterben lassen möchte.
Was hat es mit den Elektrogeräten auf sich?
War einfach günstiger in Deutschland zu bekommen, okay. Damals leichter zugänglich und moderner. Und das war ganz, ganz heiß im Rennen bei den Verwandten unten.
Du warst vorher noch nicht auf Kreta gewesen?
Ich war damals Teenager. Ach so, okay, ja, mit meinen Eltern im Urlaub. Aber jetzt, so wie ich die Insel nochmal erfahren durfte, war es für mich großartig. Für mich auch einfach total interessant, so die moderne Kultur Griechenlands noch näher kennenzulernen. Mhm. Ich sag ja immer so, wir Diaspora-Kinder sind ja immer so ein bisschen in der Generation unserer Eltern gefangen, weil das unser Ansatz zur heimischen Kultur ist. Also die Musik, die ich gehört habe, die griechische oder so. Das ist immer wieder witzig gewesen, wenn ich Menschen dort kennengelernt habe in meinem Alter, die dann so geschmunzelt haben und auch so, als ich noch geraucht habe, die Zigarettenmarke, die dann so das hat mein Opa geraucht. So, ne? Und das fanden die Leute dann immer sehr witzig. Und jetzt natürlich nochmal einen neuen Anklang zu dieser modernen Kultur in Griechenland zu finden und zu den jungen Menschen aus Athen, aus denen zum Beispiel größtenteils unser Team bestand hinter der Kamera, mit denen mehr in Austausch zu kommen, ist für mich wahnsinnig interessant und total belebend auch, ja.
Was ist typisch deutsch an dir?
Oh, ganz viel, mit Sicherheit. Also ich bin hier geboren, aufgewachsen und habe viele Jahre gebraucht, auch während meines Teenageralters, aber mittlerweile identifiziere ich mich auch komplett mit diesem Land. Man hat halt immer so ein bisschen zwischen den Welten gelebt, aber ich glaube, man muss halt in seinem Erwachsenwerden irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, hey, dieses Thema darf mich jetzt nicht persönlich angehen, sondern ich muss mich ein bisschen auch entscheiden.
Musst du dich entscheiden? Wirklich?
Ja, finde ich schon. Echt? Also ja, gerade wenn du als Kind ständig gefragt wirst irgendwie von beiden Familienseiten. Ich habe ja zwei verschiedene Herkünfte meiner Eltern, zwar beides Balkan ist, aber sehr unterschiedlich trotzdem. Und dann halt noch deine eigene Geschichte mit diesem Land hier hast. Aber für mich war der Punkt, dass ich gesagt habe, ich bin Deutscher, war, ich habe mehr mit meinen Freunden hier, die jetzt aus Schleswig-Holstein oder aus dem Iran oder aus der Türkei kommen, mit denen habe ich mehr gemeinsam als mit einigen griechischen Cousins und Cousinen in meinem Alter. So, und für mich ist das so das, wo ich sage, hey, ich bin auf St. Pauli aufgewachsen mit dem Fußballverein, ich bin in Kneipen gewesen von klein auf und habe mir diese deutsche Kultur halt eben schon auch, ja, ist schon eins mit mir geworden natürlich, oder ich bin eins mit ihr geworden, und das will ich auch nicht missen, das finde ich total gut, und ich finde es schön, dass ich das Glück habe, durch meine Eltern einfach verschiedene Sachen vermittelt bekommen zu haben.
Absolut. Und was ist Griechisch an dir? Weil das ist die eigentlich interessantere Frage, weil du in Deutschland groß geworden bist, da ist eigentlich so viel Deutsch. Ja, ja. Aber was ist Griechisch?
Typisch, ja, also Griechisch was an dir? es ist immer ein bisschen schwierig, das so zu trennen, weil wenn ich jetzt sage, Lebensfreude, Tanzen, Singen und irgendwie das Leben genießen, würde ich ja dem Deutschen das total absprechen, und das möchte ich auch nicht. Also ich glaube, es ist eine Sache von...
Es muss schon was Typisches sein.
Genau, es ist schon, was für ein Typ Mensch bist du, und natürlich kann ich mich mit einem Kaffee in die Sonne setzen und den Tag einfach passieren lassen, aber also was dann vielleicht eher die griechische Seite meiner... Aber ich finde das immer so ein bisschen schwer, das so zuzuordnen, weil es gibt überall alles.
Und ja,
das
muss man auch gar nicht streng genommen.
Genau, das ist auch das Schöne an uns Menschen, glaube ich, dass wir alle in uns unterschiedlich sind und das nicht abhängig ist von dem, wo wir herkommen. Aber es gibt natürlich viele Punkte an der deutschen Kultur und viele Punkte an den anderen Kulturen aus meiner Familie, die ich sehr schätze. Also ich muss auch sagen, wenn ich zurück nach Deutschland komme, ich fahre ja oft mit dem Auto durch Europa gerne im Sommer,
Und du fährst nach Griechenland mit dem Auto, aber so schön krasse Umwege.
Ja, weil es schön ist.
Hast du mir vorhin schon erzählt, über Österreich. Ja. Einfach ganz schön, du hast da Zeit und dann schön in eine Pension.
Ja, ein bisschen in den Bergen, die frische Luft morgens vor der Autofahrt in den Bergen, ist es immer gut. Und das habe ich mit meinen Eltern schon so gemacht. Also wir haben es dann mal bis Slowenien geschafft an einem Tag, mal bis Österreich. Und dann übernachtet man da und lässt sich Zeit und lässt es sich gut gehen. Wenn man da ein paar mehr Wochen eingeplant hat im Urlaub, dann ist das auch machbar.
Ja.
Nee, aber zum Beispiel auf den Rückfahrten dann in Deutschland anzukommen und mal eine schöne deutsche Raststätte wieder zu sehen, ne? Mit diesen selbstputzenden Toiletten, die ja wirklich besser sind als alles, was ich sonst so gesehen habe auf meinen Reisen. Mhm. da merke ich dann schon, okay, das ist hier meine Heimat. Ja, diese Kleinigkeiten, das macht mich dann wahrscheinlich schon sehr zum Deutschen.
Ja, Wiener Walzer oder Sirtaki?
Auf jeden Fall Sirtaki.
Also tanzt ihr ja auch in dem Film, ne? In dem Kreta. Oder ist das kein
tanzen,
Sirtaki?
Nee, natürlich.
Was tanzt
nicht.
Ihr da?
Wir tanzen. Also Sirtaki ist ja auch für einen Film entstanden. Das ist ja eine relativ bekannte.
Alexis Sorbas, oder?
Richtig.
Da entstand der Sirtaki.
Genau, ich glaube, der Schauspieler, ich weiß es gerade nicht genau.
Wer ist das?
Verzeiht bitte meine.
Okay.
Das ist diese Referenzerwähnung.
Genau, das ist. Also Alexis Sorbas, das ist.
Ist ein Amerikaner.
Ist es Gregory Peck? Nee.
Ist, wie gesagt, also verzeih bitte, dass ich diese Referenz erwähne, ohne es genau zu wissen. Aber der hat sich ein bisschen schwer getan mit den traditionellen Tänzen und ich meine, damals hast du halt auf Film gedreht und so. Ich glaube, die wollten das einfach sicher im Kasten haben und haben sich dann diesen einfachen Tanz überlegt, der ja aber sehr nahe zum Beispiel dem türkischen Halay liegt oder der auch im Balkan und in Richtung Rumänien, Bulgarien und so werden ähnliche Tänze getanzt. Also es ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, es sind ja auch nur 3 Schritte. Aber dafür wurde der erfunden, oder? Du hast es jetzt gerade mal nachgeschaut.
Ach, Anthony Quinn, es ist
Anthony
nicht Gregory
Quinn.
Peck.
Ja, den muss
es ist,
ich ja
es ist
kennen.
Anthony Quinn.
Ja, den
er war,
natürlich
er war
kennen.
Das wohl, ja, sorry. Ja. Voll. Aber wie interessant, wusste ich nicht, dass der extra dafür erfunden wurde.
Ja, ich glaube mehr oder weniger schon, um halt einfach die Dreharbeiten zu erleichtern.
Hat sich aber durchgesetzt.
Hat sich durchgesetzt.
Also wird heute getanzt auch.
Oh. Ja, also es ist schon eher so, da muss schon ordentlich Alkohol im Spiel sein, glaube ich, damit der mal ausgepackt wird. Aber es ist schon so, dass auch für die jungen Leute und so, es ist der Tanz, den alle können. Mhm. Aber warum es für mich auf jeden Fall über dem Walzer liegt, ist, weil es eben nicht diese Ballkultur hat, sondern halt immer und überall gemacht werden kann. Also ich war einer der schönsten Abende auf Kreta, das war eine Taverne, die schließen musste nach langer, langer Zeit, die an dem Abend quasi ihren letzten Abend gefeiert hat. Also viele Menschen aus der Stadt waren dort, um quasi die Gastgeberin und die Gastronomin zu verabschieden aus ihrem Tavernenleben.
Ja.
Und da haben wir halt auf der Straße getanzt und die Autos haben angehalten und gewartet, bis der Tanz vorbei war, damit sie weiterfahren können. Ne? Das war halt ne, in Jogginghose oder halt eben in Uniform aus der Küche oder in verschiedensten Kleidungen und alles mögliche. Das ist für mich dieses Unbefangene, macht es total interessant und einfach die ganzen jungen Leute, die wirklich in Schulen gehen und diese Tänze lernen, weil es gibt ja über 1000 Tänze. Ne? Ja. Jede Insel, jede Region hat ihre eigenen Lieder, ihre eigenen Kleidungen dazu. Die tragen ja dann auch auf Bühnen, auf Vorstellungen tragen sie ja richtig so schöne traditionelle Kleidung dazu. Und das fand ich schon immer sehr begeisternd. Dann sind die aber auch nicht so komplex, die Tänze. Also wenn man ein bisschen mutig ist, kann man sich dazustellen, ein bisschen gucken und die Schritte verfolgen und dann einfach mitmachen. Und so habe ich auch die Tänze gelernt. Jetzt konkret im Film, da tanzen wir Pendosali. Das ist ein kretischer Tanz, der...
Also man steht auch so in einer Reihe, so Schulter an Schulter.
Genau,
ne?
Und wie man es kennt,
und dann
kann man sich so vorstellen.
Synchrone Bewegungen gemacht, hier rechtes Bein nach links und umgekehrt und so.
Richtig, richtig.
Wo wir uns ja immer fragen, also ich das noch nie gemacht habe und ich kenne das auch von irakischen Freunden, die stundenlang im Kreis stehen und sich Millimeter nur nach links bewegen, Millimeter nach rechts, ganz andächtig. Und ich kann das gar nicht so nachvollziehen, was da so der Reiz ist.
Also ich glaube, erstmal ist es so ein Stück weit energielos werden, Freude verspüren in diesen Momenten, Verbundenheit, dieses Rhythmische, das bringt den Puls nach oben zusammen mit der Live-Musik, die du ja so schon im Körper die ganze Zeit spürst. Also ich glaube, ich könnte gar nicht auf so einer Hochzeit sitzen und nicht mittanzen, das würde ich irgendwann Kopfschmerzen bekommen von der lauten Musik. Du machst halt mit, du gehst halt mit dieser Energie mit und lässt dich davon treiben und dann vergehen 3-4 Stunden, ohne dass du es gemerkt hast. Alle sind verschwitzt und das ist wunderbar.
Es hat ja auch was, wenn alle synchron Bewegung machen.
Genau.
Das ist ja an sich ein tolles Gefühl. Also wir kennen das auch vom Square Dance oder Line Dance und so. Das wirkt von außen erstmal ein bisschen komisch, aber wenn man drin ist, ist das ja auch schon irgendwie ganz toll, synchron mit allen anderen zu sein.
Ja,
also das ist es ja.
Das mag man vielleicht esoterisch nennen oder wie auch immer. Ich finde, also ich bin der festen Überzeugung, dass der Herzschlag, die Atmung sich anpasst innerhalb der Gruppe und dass es ein bestimmtes Gefühl von Verbindung gibt, was wir vielleicht auch nicht erklären können, also was da hormonell passiert. Also in so einer Situation wurde uns danach zum Beispiel der Wein aus dem Schuh angeboten. Ne? Also das ist halt so, das bricht direkt die kulturelle Barriere. Mein Freund, der jetzt dort war, hat natürlich kein Wort Griechisch gesprochen, aber war trotzdem Teil der Gruppe und das ist für mich einfach magisch, ja.
Das mit dem Herzschlag ist interessant. Ja. Als ich mit Ina Müller vor einiger Zeit ein bisschen Quatsch habe, da hat sie auch erzählt, wie sie als Jugendliche vor der Box gestanden hat, also immer relativ dicht an der Box und irgendwann aber selber, ich glaube, ein bisschen panisch wurde, weil sie nicht mehr wusste, was ihr Herzschlag ist. Ob der Herzschlag eher mit der Box sich synchronisiert hat oder mit dem, was sie so empfunden hat. Es war auf jeden Fall nicht eins. Und es war für sie ein ganz komischer Moment.
Ja.
Und da war ich da voll interessant.
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich das Gegenteilige, also, ne? Wenn es halt eben nicht synchron ist. Ja, stimmt. Ich glaube, für mich war das einfach total schön, dass ich die Möglichkeit hatte, auch mal so einen Tanz im Fernsehen zu zeigen, im deutschen Fernsehen, weil es ist eben ein sehr traditionsreicher Tanz. Es ist ein Kämpfertanz eigentlich. Der aus Kreta hat ja eine große Kultur, sich zu verteidigen gegen größere Mächte. Eine große Geschichte, meine ich, Entschuldigung. Daher entstand dieser Tanz. Dann habe ich den gelernt hier im Fitnessstudio bei uns hier. Habe ich ab und zu mir das dann da eine halbe Stunde lang getanzt. Kam nach Kreta. Wir hatten unser erstes Tanzcoaching mit einem echten kretischen Profi, also der auch sehr bekannt ist da. Und der lächelte nur und sagte, ja, du kannst die Schritte, aber du kannst den Tanz nicht. Und das hat das Ganze nochmal auf eine neue Ebene gebracht. Weil es geht halt eben nicht nur darum, deinen Fuß nach links und vorne und hinten und richtig zu haben, sondern es geht um deine Haltung. Es geht um, und er sagte dann halt eben zu mir, das ist ein Kriegertanz. Brust raus, Schultern nach hinten, Kopf gerade und zwar den ganzen Tanz entlang. Na klar, auf einer Hochzeit wird man euphorisch, dann verliert man das, aber im Grunde musst du wissen, wie du den Tanz tanzt. Weil unsere schwarzmeergriechischen Tänze zum Beispiel haben viel mehr so Hüpfendes in sich, also viel mehr so stockende, kurze, hüpfende Bewegungen mit den Schultern. Und
du richtest dich auch gerade auf und die Arme so zur Seite gestreckt.
Genau, es ist halt viel so Zucken mit den Schultern, was vielleicht schon was Bauchtanzmäßiges, was eventuell auch aus der Nähe zum Orient halt entstanden ist. Und auf Kreta ist es halt eben bei diesem Tanz vor allem das genaue Gegenteil. Und das musste er dann erstmal aus mir rausarbeiten, der Coach. Ja. Guckt euch den Kreta-Krimi an, Tod in der Bucht mit Naomi Kraus, wundervolle Hauptdarstellerin. An der Stelle nochmal ein kurzes Lob an die Kollegin.
Ja. So, wir machen kurz eine Runde. Meine Liebsten. Liebste Eissorte?
Ganz klar Vanille, klassisch. Mit echter Vanille.
Ja, schmeckt man das eigentlich raus im Vanilleeis? Denn die Aromastoffe sind ja auch so verteufelt gut. Man sieht's,
ja.
Woran?
Die schwarzen Punkte?
Also die richtigen Schweine, ich denke mir,
dann siehst du es in den Augen der verkaufenden Person, ob sie das ernst nimmt, das Gelato-Game oder nicht.
Mein liebster Fangesang.
Fangesang? Mhm. Oh, ja gut, da werde ich mich natürlich jetzt sehr einseitig äußern, aber ich bin halt 500 Meter vom Millerntor-Stadion aufgewachsen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall einige, wo ich sofort Instant Gänsehaut bekomme, wenn ich sie höre.
Welche? Also welchen kannst du auch vom Text her?
Mhm. Ja, wir haben gerade natürlich politisches Thema da mit dem Heinz-Albers-Lied, Ein Herz von St. Pauli, was gerade nicht mehr gesungen wird, weil das untersucht wird.
Kann ich gar nicht
wissen. Dass der Autor des Textes Nazi-Vergangenheit hat. Und das ist natürlich mit den Vereinswerten des FC St. Pauli nicht kompatibel. Das wird jetzt vom St. Pauli-Museumsteam untersucht. Aber wir haben natürlich auch, also allein wenn wir singen, oh Gott.
Wie geht der?
Warte mal.
Ich kenne nur Hamburg meine Perle, weil ich vom HSV bin. Also wir spielen den ja auch nicht mehr.
Ne? Also, wirklich?
Nein, schon lange nicht mehr. Schon seit bestimmt 2 Jahren, fast 3 Jahre nicht.
Ja, aber ihr habt einen hammermäßigen Torhymne, die finde ich ganz gut.
Die Torhymne ist super.
Muss ich leider auch als St. Pauli-Fan zugeben.
Ja, jetzt muss ich gerade gucken, wie die geht, aber.
Das ist der Hyper-Song halt, ne?
Der Hyper. Ja, und also die Torhymne ist richtig
klasse. Der ist ein guter Song, meine ich. Ja.
Aber Lotto King Kai war auch super.
War schon cool.
Eigentlich mit Hamburg meine Perle. Der Text war ein bisschen arroganter teilweise.
Ja, ich bin ja auch, also ich bin da ja auch sehr, ich bin da ja auch sehr zwischen den Welten, also da durch meine Nähe zum Millerntor-Stadion immer ganz klar auch für mich eine Identifikation mit Kultur, in der ich lebe, gewesen, dieser Fußballverein. Ja. Gerade als Kind mit Migrationshintergrund war das für mich halt super Institution der FC St. Pauli, die mir so ein Stück Heimat gegeben hat. Natürlich bin ich aber einfach Sportfan und ich würde mich riesig freuen, wenn wir 2 Hamburger Vereine in der ersten Bundesliga haben. Das ist ganz klar. Deswegen drücke ich da auch leider unseren Rauten den Daumen, muss ich sagen.
Das ist ja gut.
Ich gucke ab und zu auch nochmal zweite Liga, sage ich so.
Und sag mal, weißt du, wer wirklich cool ist? Und ich kannte mich mit Pauli nicht so gut aus, aber euer Captain,
Irvine
Jackson, Alter, was ist denn das für ein sympathischer Typ? Wie krass ist der?
Ja, ich finde, das ist ein richtiger Glücksgriff gewesen. Passt super zu unserem Verein. Macht im Mittelfeld auch seine Arbeit ganz gut, aber abgesehen vom Fußballerischen. Also den siehst du ja halt auch immer mal wieder durch die Clemens-Schulz-Straße auf St. Pauli spazieren. Weil
er zu Fuß zum Stadion geht, der geht zu Fuß zum Heimspiel. Mhm. Und wenn er gewinnt, hat er erzählt, wenn Pauli gewinnt, dann dauert der Rückweg nach Hause
der war grade,
im Sportstudio. Ja. Dann dauert er ein bisschen länger, weil er dann wirklich von lauter Leuten eingeladen wird. Mhm. Und er dann auch mehrere Biers in den jeweiligen Pubs trinkt, weil er da auch nicht lange Halt machen kann. Aber das ist so krass, er geht zum Spiel zu Fuß und auch wieder zu Fuß nach Hause, nachdem er dann 7,4 Kilometer gelaufen ist. Weißt du,
der ist einer der laufstärksten Spieler in der Bundesliga, glaube ich. Ja.
Also das ist ein absoluter Sympathieträger, super Typ.
Absolut, ich bin auch total froh, dass man so jemanden dort hat. Ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gut für einen Fußballverein, einfach nach außen hin jemanden zu haben, der das fühlt, der sich wahnsinnig freut, den man auch ansieht, der, wenn es mal nicht so gut läuft, dass er eben da ist für sein Team und irgendwie sagt, so Jungs, weiter geht's. Das sind ja die Sachen, die uns an diesem Sport, glaube ich, so begeistern. Das sind eben Durchhaltevermögen, Disziplin, Sachen, die man auch als Kind mitbekommen hat. Das sind ja immer eigentlich gute Vorbilder, so Sportler und Sportlerinnen.
Ja.
Auch da, ne, was auch die HSV-Frauen gerade machen, die haben ja das Volksparkstadion ausverkauft für ein Derby gegen
Halbfinale DFB-Pokal.
Wahnsinn. Also
gegen wen spielen die mal?
Gegen Werder Bremen.
Das ist gegen Werder Bremen. Ja,
also auch da als St. Pauli-Fan muss ich sagen, Wahnsinn. Freue ich mich sehr, dass mal eine Frauenmannschaft ein großes Stadion ausverkauft. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich in Deutschland noch nicht so oft passiert, wenn überhaupt schon mal passiert. Habe ich mal eine Spielerin kennengelernt von den HSV-Frauen auf einer Zugfahrt. An dieser Stelle liebe Grüße an Merle Kirstein, die spielt da und den wünsche ich auch viel Erfolg und hoffentlich den Pott nach Hamburg. Ne?
Wer hat wen angesprochen?
Es war EM, Heim-EM und es spielte, glaube ich, England, wenn ich mich nicht irre. Und dann hatte man sich abgewechselt, weil man das einfach mitbekommen hatte, dass beide das Spiel parallel im Zug schauen wollen. Und das eine Handy mal guten Empfang hatte und dann das andere. Und dann hat das einfach so passiert. Ja.
Wie schön ist das denn?
Fußball verbindet, ne? Die schönste Nebensache der Welt.
Total. Liebster Ort zum Textlernen?
Zum Textlernen in Hamburg?
Mhm.
Also ich gehe gerne raus. Ne? Also ich bin auch jemand, der seinen Text meistens laut erst kurz vor Dreh lernt. Wenn das jetzt lange Sachen sind, dann muss ich zu Hause sein. Ich habe meine Wohnung, ich fühle mich da wohl und ich finde es total schön. Es gibt für mich kaum einen besseren Ort. Aber die Realität ist, dass es dann halt oft irgendein Café in einer deutschen Kleinstadt oder ein Hotelzimmer oder sowas ist. Ne?
Also du wohnst ja in Hamburg-Altona.
Ja.
Ich kenne Altona gar nicht eigentlich. Mhm. Stell dir mal vor. Also ich hätte jetzt gedacht, zum Textlernen gehst du dann an der Außenalster oder so schön lang. Das machen ja viele. Mhm. Trifft man auch immer irgendwelche Prominenten oder Bekannten und so. Aber du gehst raus in Altona. Was ist in Altona? Ist da der Fischmarkt?
Der Fischmarkt ist zwischen Altona und St. Pauli. Ich würde sagen, der Fischmarkt gehört zu St. Pauli. Ja, ja. Da bin ich ja auch eigentlich aufgewachsen. Mhm. Wohne jetzt natürlich ein bisschen weiter Richtung Altona. Und ja, bei uns gibt es wahnsinnig viel. Ich finde, es ist ein total toller Stadtteil, in dem ich mich einfach zu Hause fühle und möchte jetzt gar nicht groß Werbung dafür machen, aber für mich ist es einfach, ich komme von einem dreimonatigen Dreh, laufe wieder durchs Viertel und treffe Menschen, mit denen ich auf dem Fußballplatz aufgewachsen bin und das ist einfach Heimat.
Ja. Welches Geräusch müsste auf jeden Fall in den Soundtrack deines Lebens?
Geräusch?
Mhm.
Oh, also viele werden lachen, aber ich bin nicht unsportlich, ich finde es toll, mich zu bewegen.
Warum sollen die Leute lachen?
Rumzutun. Ich bin mega tollpatsch. Also so ein zerbrechendes Glas oder so ein, also das ist auf jeden Fall, da werden Leute, die mich kennen, jetzt lachen, weil das ist auf jeden Fall sehr typisch für mich. Das wäre so ein Geräusch und sonst, ja, muss ich schon
geiles
so sagen.
Geräusch.
Sonst muss ich schon so sagen, ja.
Ja, was machst du für Sport?
Also hauptsächlich Kraftsport und Ausdauertraining.
Okay, na gut, Kraftsport, das sieht man natürlich. Du hast ja schon ein bisschen breiter
oben. Danke, danke.
Aber du hast schon auch ein bisschen verloren Gewicht, oder?
Ja.
Also als Lenny, da haben dich die meisten kennengelernt in How to Sell Drugs online. Da hast du noch ein paar Pfund mehr, oder?
Ja, das ist natürlich.
Oder täuscht das?
Nee, das stimmt schon. Das haben auch schon viele Menschen angesprochen. Ich bin von so einem, also ich war halt 19 Jahre alt, habe super gutes Geld verdient für mein Alter damals und hatte halt eben sehr viele Freiheiten. die kann man halt positiv und negativ nutzen. Also damals war ich sehr, habe ich mich wenig bewegt und habe nicht so den gesündesten Lebensstil gepflegt. Bin dann bis Staffel 2, glaube ich, bei 145 Kilo gewesen, bei 1 Meter.
Wirklich? Knapp, das ist ja knapp, richtig viel.
Ja, ja, knapp
145?
Ja, genau.
Okay, knapp das über 1,80 Meter. 80,
genau. Ja, ich glaube, bei mir hat sich es immer ganz gut verteilt, aber danach so ein bisschen wie so ein, also ich war dann halt 21, 22, habe gedacht so, hey, so kann das nicht weitergehen, auch gesundheitlich. Viele Sachen umgestellt, dann von da runter auf jetzt so ungefähr 110 Kilo, wo ich mich jetzt gerade auch ganz gut fühle. Geht natürlich immer besser. Aber für mich ist gerade wichtig, vor allem meine Leistung hochzubringen. Also ich finde es total interessant zu beobachten, dass man höher springen kann, dass man mehr Klimmzüge kann und etc. Das sind für mich so Fähigkeiten, die ich erlerne, die finde ich ganz toll. Da geht es jetzt viel weniger darum, wie viel Gewicht haue ich da zur Seite, sondern genau dieses konkret Beobachtende, auch das Cardio-Training, in dem man echt schnell merkt, wie es besser wird. Also Wahnsinn, das hat mich echt gut motiviert. Mhm. Und ich merke einfach mittlerweile, ich brauche das so richtig. Also es kennen natürlich viele Leute, aber ich war jetzt gerade eine Woche krank, so wie gefühlt jeder. Und das hat mich richtig mitgenommen, dass ich mich jetzt nicht bewegen soll und dass auch der Arzt mir sagt, hey, wenn Sie gesund sind, warten Sie nochmal 4-5 Tage mindestens. Das ist nicht so gut und so. Ne? Also das jetzt gerade, wo ich fit bin, fällt es mir wirklich schwer, nicht zum Sport zu gehen zum Beispiel. Ja. Und sonst habe ich jetzt Schwimmen so ein bisschen noch neu entdeckt. Super Ausdauer.
Fast schon Pflichtprogramm als Sohn einer griechischen Familie. Ja. Also fast schon Pflichtprogramm natürlich.
Ja, das stimmt.
Gut. Und dann kam zwischendurch der Bart aber, den du dann, glaube ich, wieder sozusagen abrasiert hast für den Kreta-Film. Mhm. Aber jetzt ist er wieder da.
Ja, tue ich mit der Genetik. Ich muss einmal mich dreimal im Kreis drehen und habe wieder einen Vollbart. Ne? Also das ist... Das geht schnell.
Ja, mega. Es gibt eine neue und eine finale Staffel von How to Sell Drugs online. Ist ja auch wieder richtig cool. War das schon lange klar für dich? Wusstet ihr das schon lange, dass es passieren würde?
Es war natürlich lange im Gespräch. Es war auch immer klar, dass wir dass wir einen Zeitsprung erzählen wollen.
Ja.
Den wir jetzt auch erzählt haben.
Sonst hättest du dir natürlich wieder unglaublich Gewicht zulegen müssen.
Ja, ich hatte das tatsächlich auch mal besprochen zu Ende der dritten Staffel. Es ist natürlich auch immer so ein Thema, spreche ich das jetzt an, weil da hatte ich vor, diesen Wandel zu machen und mehr zum Sport zu gehen etc. Und habe den Produzenten gesagt, so hey, also das war eine große Überwindung für mich, das überhaupt anzusprechen, dass ich abnehmen will, weil am Ende klappt es nicht und dann stehst du doof da. Dann habe ich das angesprochen, die haben gesagt, ja klar, ist doch kein Problem. Und ich finde, es ist auch total schön, weil, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, in Lennys Leben sich einfach viel verändert hat und viel, was ihn auch dazu motiviert, eben gesünder zu sein. Und das erlebe ich auch total oft. Also wenn Freunde von mir oder Verwandte, die Väter werden und auf einmal kannst du nicht mehr ein Bier mit ihnen trinken, weil die so sehr darauf achten. Das finde ich total begeisternd. Also muss man jetzt gar nicht werten, aber das ist schon Wahnsinn, was das auf einen für einen Einfluss nehmen kann, so familiäre Veränderungen und so, ne?
Ja klar, ich meine, Lenny, wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man wahrscheinlich nicht so leicht abnehmen, wie jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt.
Ja, aber da gibt es ja auch viel, was sich jetzt ändert zwischen den Staffeln in diesen
Thematiken. Aber jetzt stell dir mal vor, du kündigst es an und so, ich nehme ab, die schreiben das ganze Skript, verstehst du, auf einen dünneren und dann sagst du, sorry, hat nicht geklappt und du sagst, ey, ganzes Drehbuch wieder umschreiben. Ja, oder, ja, ich verstehe den Druck natürlich, aber... Ja, es wäre auch absurd gewesen, wenn die sagen, nee, darfst du jetzt nicht. Also
gibt's ja alles, soll vor allem, also gerade bei meinen weiblichen Kolleginnen sehr oft schon solche Geschichten gehört. Das ist auch Wahnsinn. Das hört sich an, wie als wäre das vor 60 Jahren gewesen teilweise, die Gespräche, die ich
habe. Wo man sagt, du darfst nicht mehr als 45 ist sehr unniedrig, du darfst nicht mehr als 55 haben, bla bla bla.
Ja, auch. Ja, genau, also ganz klare mit Gewicht und mit Maßband und so und dann so müssen wir jetzt auch bleiben, sonst passt du nicht mehr ins Kostüm, so nach dem Motto, was ich einfach, also ich finde es einfach total erstens übergriffig, klar, dass wir als Profis das auch selber wissen, hey, okay, das Shirt ist eng, da muss ich jetzt ein bisschen auf meine Linie achten und wenn ich das schon habe, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das bei meinen Kolleginnen ist, die sowieso schon sehr oft auf ihr Äußeres achten müssen nach außen hin so oder das Gefühl haben, das zu müssen. Und wenn dann noch jemand kommt und dir das Offensichtliche quasi erzählt, als Ultimatum dann auch noch stellt, das ist auf jeden Fall was, finde ich, was in der Öffentlichkeit mehr betrachtet werden muss. Und natürlich werden wir als Darsteller oft auf unsere Körper reduziert, aber irgendwo sind wir auch alle Menschen und das sollte man auch immer respektieren und beachten, dass es da auch Emotionen gibt, Gefühle, die verletzt werden können. Also mir hat auch mal ein Freund gesagt, der Model ist, hat mir auch mal gesagt, sag mal, warum machst du denn nicht mal so richtig Ernährung und Sport und machst den Sixpack und dann kriegst du die besten Rollen? Und dann habe ich gesagt, also ich habe, es hat einen Moment erstmal gesagt, dann war ich so, ja, du hast schon recht, ne? Also ist es nicht, aber ich fühle mich halt wohl so, wie ich bin. Und wir müssen auch lernen, dass man nicht so immer auf sein Äußeres gejudged wird und dass man eine Rolle auch spielen kann und auch überzeugen kann mit seinem Spiel, ohne ein Sixpack zu haben.
Ja, und du bist natürlich mit ein paar Pfund mehr viel mehr ein Typ, als, weißt du, als wenn du irgendwie abgenommen hast.
Also, natürlich immer
das ist,
so.
Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich kein Nachteil.
Nee.
Also wer weiß, du hättest die Rolle Drugs Online vielleicht nie bekommen, wenn du einfach so ein dünner Hering gewesen wärst. Verstehst du?
Ja, sehe ich also, total den Punkt. Und deswegen finde ich auch, man sollte sich auch irgendwie immer so verkaufen. Das machen wir ja auch alle. Ich meine, wir sind alles oberflächliche, eingebildete Schauspielis, die sich da immer gut vermarkten können. Das mögen wir natürlich auch gerne. Und ich spiele das Spiel auch gerne mit. Ich finde nur, wenn es, und das ist bei mir noch nie so der Fall gewesen, aber ich finde, wenn es halt eben Gefühle verletzt, ist da auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Und das passiert leider sehr oft noch.
Ja, ich finde es ja immer super, wenn Schauspieler, die jetzt so nicht so die Bows sind, weißt du, die nicht die Personen sind, bei denen man auf Anhieb sagt, wow, was für ein gut aussehender Typ, so Pierce Brosnan, sondern die kantigere Gesichter haben. Man spricht dann mal von einem Charaktergesicht.
Ja.
Dass das die besten, die interessantesten, zumindest Theaterschauspieler sind. Und das finde ich ja immer gut. Meist nicht so von der Stange.
Ja.
Der gut aussehenden. Es bringt noch so viel mehr mit in diese Schauspielerei und in diese Wirkung. Und da finde ich es immer richtig geil.
Ja, ich finde jetzt aus meiner Position heraus zu sagen, ja, das sind die echten und die coolen Gesichter und bla, ist ja auch irgendwie schwierig, weil ich möchte natürlich auch, dass die ganzen normschönen Menschen, wenn sie gut spielen, trotzdem die Rollen bekommen. Also ganz klar.
Schon klar.
Ich möchte da jetzt nicht irgendwie verbittert klingen. Und mal ganz davon abgesehen, gucke ich jetzt nicht in den Spiegel und denke mir, oh, was ist denn da los? Also ich bin total zufrieden mit meinem Aussehen. Und
ja, warum auch nicht? Also ich meine, in welche Ecke geht dieses Gespräch hier?
Nein,
also,
nein.
Ist, natürlich bist du zufrieden mit deinem Aussehen.
Das auch mal Leuten nach außen hin noch mal zu stärken, so Leute, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid nicht genug oder ihr passt nicht in die und die Kleider und deswegen könnt ihr nicht toll aussehen, bitte denkt daran, dass jeder für sich wunderschön ist und dass es immer jemanden da draußen gibt, der das auch in euch sieht und dass die Menschen es viel mehr verdient zu haben, euch in ihrem Leben zu haben, als Leute, die euch nur nehmen, wenn ihr in das tolle Kleid passt. Also bitte.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Als du angefangen hast zu drehen, How to Sell Drugs, wie nennt ihr die Serie immer? So
How to Sell.
Einfach nur How to Sell.
Wenn's,
man braucht ja immer was
muss.
Kurzes, genau, How to Sell. How to Sell. Als ihr angefangen habt zu drehen, wie viel Erfahrung hattest du mit Drogen zu der Zeit?
Oh, interessant.
Du warst ja noch relativ jung.
Ich war sehr
auch
jung, ja.
Aber auch gerade ein Alter, wo man natürlich auch gerne Scheiße baut.
Ja, ich war nie der Bravste und das wird man auch jetzt nicht lange brauchen in Hamburg, wenn man rumfragt, ein paar Geschichten von mir zu hören. Auf jeden
Das ist ja ganz gut, wollte ich nämlich hier nachher in seinem Gespräch machen, aber das kann ich mir jetzt ja sparen.
Richtig. Genau, aber trotzdem immer ein sehr respektvolles Verhältnis dazu gehabt und auch durch viele Menschen in meinem Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, gesehen, dass das natürlich sehr starke Folgen haben kann, gerade wenn man eben, also gerade wenn jetzt hier jüngere Menschen zuhören, wenn das Gehirn noch in der Entwicklung ist und was es ja immer ist und immer sein sollte, aber
ich glaube bis 25, dann glaube ich nicht mehr. Ich glaube bis 25.
Ich werde jetzt nächste Woche 25.
Absolut, ja, da gehört der Aufsicht zu verändern jetzt. Also das ist es jetzt.
Schade.
Wenn du damit zufrieden bist, gut.
Da muss ich jetzt noch schnell Sachen lernen,
ja,
bevor ich so irgendwie, keine Ahnung, Gitarre spielen nochmal schnell lernen, bevor das gar nicht mehr geht. Da muss man immer dran appellieren. Also ich finde, wir haben sehr, sehr schwierige Art, wie mit Drogen umgegangen wird. Politisch auch in vielen Ländern in Europa. Und dass es ein immer größer werdendes Problem wird in unserer Jugend, das darf man nicht vergessen. Ich bin da auch sehr bedacht darauf. Man kann die Kinder nicht kontrollieren. Ne? Also es gibt bestimmte Charakter, so wie ich auch damals als Teenager, die werden immer das tun, worauf sie Bock haben und was sie für richtig empfinden. Die werden sich nichts erzählen lassen. Und deswegen gilt es einfach, den jugendlichen Menschen ein Leben zu schaffen und ein Leben zu präsentieren, auch in dem sie sich nicht betäuben möchten. Also die Ursache zu bekämpfen.
Ja.
die steigenden Depressionen und Stresszustände und Angstzustände, die unsere Jugendlichen erleben, das zu senken. Psychologische Unterstützung an Schulen, kleinere Klassen, mehr Aufmerksamkeit für die Kinder, mehr Sport, mehr Kultur in den Schulalltag integrieren. Ich bin dafür, dass man jeden Tag Sportunterricht hat, dass die Kinder ein Instrument lernen, dass wir Bücher lesen, die nicht unbedingt immer zentralisiert sind und nicht unbedingt die 10. Klasse, die ein Wintermärchen von Deutschland ein Wintermärchen lesen muss, sondern halt, dass wir uns da mehr auf auch spezifisch auf die Interessen der Kinder konzentrieren und denen halt einfach eine Struktur bauen in ihrem Leben, in dem sie vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit haben, sich irgendwie wegzuballern und auch gar nicht mehr so viel Lust dazu haben, weil eben es ganz schön ist, so wie es ist.
Ja, also Drogen bitte nur im Film. Du bist ja auch gut befreundet mit Maximilian, der den Moritz spielt, ja. Na, ihr beiden. Was ist die größte Scheiße, die ihr beiden zusammen im echten Leben gebaut habt?
Verzapft haben. Naja, also es ist schon, was wir da beim Dreh teilweise machen müssen, ist schon teilweise sehr lustig. Ich kann mich erinnern, als wir jetzt die 4. Staffel gedreht haben, waren wir in der Wüste zusammen. Und da haben sie uns halt die ganze Zeit mit diesen Land Rovern da in der Szene rumfahren lassen, wo ich mir auch so dachte, also hier ist weder eine befestigte Straße. Irgendwann guckte ich aufs Tacho, wir sind bei 80 km/h und der Regisseur gibt über Funk durch, schneller, schneller, das sieht zu langsam aus. Da habe ich mich schon manchmal gedacht, du, wenn ich jetzt die Kontrolle verliere, dann ist das, überschlagen wir uns unter dem Wasser mit Staffel 4. Ne? Aber nee, das ist schon, Maxi und ich sind...
Oh, das ist ja auch ein Hamburger, ne?
Auch aus Hamburg. Wir haben vor 10 Jahren zusammen gedreht schon, und zwar bei den Pfefferkörnern hatte er eine Gastrolle, als ich ein Pfefferkorn war damals. Und wir waren in derselben Agentur. Maxi hat damals auch oft bei Castings die Kamera gemacht hier in Hamburg. Also beim Studio Hamburg und so, wenn man dann da zum Casting geladen war, kam es nicht selten vor, dass Maxi die gefilmt hat, die Castings. So kannten wir uns schon. Kommen beide aus sehr unterschiedlichen Welten. Also während ich irgendwie auf dem Bolzplatz mit einer Capri-Sonne stand, war Maxi halt eher so derjenige, der bei denen in Niendorf durch den Wald lief und irgendwelche Käfer gesammelt hat. Also ob wir als Kinder so Freunde geworden wären, weiß ich gar nicht. Aber gerade das finde ich so schön, dass wir trotz dieser Unterschiede so ein schönes Verhältnis zueinander haben. Maxi ist natürlich ein paar Jahre erfahrener als ich und auch in dem Business und hat mich damals einfach auch sehr gut an die Hand genommen, als wir angefangen haben, die Serie zu drehen. Mhm. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar bis heute. Ja.
Aber lustig, beide Hauptrollen von der gleichen Agentur besetzt. Mhm. Zufall? Oder hat einer dem anderen irgendwie geholfen?
Wir waren beide für dieselbe Rolle dort. Also wir waren beide für Lenny im Casting, ja. Und auf dem, das war von mir, nach dem Abitur fuhr ich mit Freunden mit dem Wohnwagen nach Griechenland und wir hielten halt auf dem Weg an in Köln. Ich habe das Fahrrad vom Wohnwagen hinten abgeschnallt und bin zum Casting gefahren. Und auf dem Rückweg nach dem Cast, ich treffe Maxi dort und wir haben alle Spaß und ich habe das nicht so ernst genommen. Ich fand, also es war so eine große Nummer, Netflix kommt nach Deutschland und so irgendwie, man kannte jetzt irgendwie Dark, aber sonst war noch nicht so viel da und man wusste nicht, ist das jetzt, das war ein sehr großes Ding für mich damals. Da waren dann auch im Casting Produktion, Regie, also es hat sich auch schon sehr ernst angefühlt. Und ich fuhr dann mit dem Fahrrad zurück zu meinen Freunden, um dann die Reise weiterzumachen und fahre über die Venloer Straße in Köln, werden alle kennen aus Ehrenfeld, und sehe so, Maxi wollte ihn gerade rufen und sah nur, wie er stehen blieb auf dem Gehsteig mit dem Handy an der Hand und sich umdrehte und zurückging. Und irgendwann später habe ich mal mit mir gesprochen, sage ich, sag mal, ich habe dich noch gesehen, dann bist du, er sagt, in dem Moment wurde ich angerufen und da haben sie gefragt, kannst du noch mal herkommen und für Moritz vorsprechen? Also schon ein Schicksalsmoment ein bisschen. Ja, und jetzt lief es dann so, dass wir beide dann wurden. Ne?
Ach herrlich. Wie hast du dich auf das Rollstuhlfahren vorbereitet? Das musste ja natürlich authentisch aussehen. Ja. Das ist auch gar nicht so einfach, ne? Wie vielleicht viele sich das vorstellen. Was hast du an Vorbereitung gemacht?
Also da bin ich auch sehr dankbar, dass die Produktionsfirma da auch ein bisschen mit dran gedacht hat. Ich finde, es ist natürlich ein sehr großes Thema auch. Sollen überhaupt Personen, die keine Erfahrung damit haben, solche Rollen spielen? Wir hatten jetzt natürlich halt, mussten uns die Option offen halten, dass Lenny irgendwann wieder laufen kann. Deswegen brauchten sie halt jemanden, der das dann auch spielen kann.
Okay.
Und ich fand es total gut, weil da kam eine Person, die an ALS erkrankt war, die halt eben auch so wie Lenny dann über einen langen Prozess immer weniger die eigenen Beine nutzen konnte und dann irgendwann den Rollstuhl benutzt hat. Und da waren wir so 2 Tage in Köln unterwegs tatsächlich und haben das mal so ein bisschen gelernt. Das war für mich total interessant, weil du merkst halt eben so Sachen wie, dass zum Beispiel fast alle Gehsteige, also Gehwege, sind abgeneigt zur Straße hin, damit der Regen ablaufen kann. Und wenn du da lang fährst, musst du immer mit einer Hand mehr Power geben, ne? Also, weil du halt immer so absinkst und sonst nach links abbiegen würdest quasi, also zur Straße hin. Und das war interessant, oder halt auch dann das mal in der Wohnung zu benutzen, bei meinen Eltern damals noch, in so einer kleinen verkanteten Altbauwohnung, war auch sehr interessant.
Das ist schwer.
Ja.
Da musst du manövrieren, wa?
Ja, du musst manövrieren und einfach auch, also wenn wir jetzt mal, wir gehen in die Küche und haben aber doch noch irgendwas anderes vergessen, das ist halt ein Riesenakt. Oh shit, jetzt habe ich irgendwie das Handy da vergessen, aber da stand das Rezept drauf und jetzt wollte ich mir gerade Essen machen, aber muss nochmal durch die ganze Wohnung. Das ist schon Wahnsinn. Das fand ich auch gut, dass ich da mal so ein bisschen gelernt habe, auch wenn das natürlich nie daran kommen wird, was Menschen für Erfahrungen haben, die das eben täglich benutzen, den Rollstuhl.
Dann gibt es bestimmt, wenn viele Menschen, die dich auf der Straße sehen und ganz überrascht sind, dass du gehen kannst. Hm. Weil diese Serie natürlich wirklich eine solch große Außenwirkung gehabt hat und man dir das natürlich einfach zu 100% abnimmt. Eigentlich ist es ein Kompliment, aber wie oft ist es wirklich passiert?
Ja, es ist sehr witzig. Also sobald ich mir den Bart wachsen lasse und laufe, ist es für viele gar nicht mehr so einfach, mich zu erkennen.
Stimmt.
Oft ist es dann tatsächlich durch die Stimme gewesen oder so, ne? Also, dass Leute, oder dass du merkst, die Leute gucken, aber kriegen das nicht zusammen im Kopf, weil du halt läufst und so. Das ist schon oft vorgekommen. Und auch da muss ich sagen, mittlerweile kann ich es total genießen. Früher fand ich es ganz schlimm und auch da nochmal danke an Maxi, weil der mir wirklich irgendwann gezeigt hat, so, hey, du musst es genießen. Du musst dankbar dafür sein, dass Leute Fans einfach sind und es cool finden. Und auch wenn da mal ein doofer Spruch kommt, dafür macht man diesen Job halt irgendwie und das sollte man nicht vergessen, dass das was ganz Tolles eigentlich ist.
Wir machen eine kleine Autovervollständigung noch. Vervollständige folgende Sätze. An Hamburg liebe ich am meisten?
Auf jeden Fall das Wasser. Also das Wasser, ich bin großer Fan, die Elbe, die Alster, und ich brauche das in meinem Leben, dass ich mal irgendwo hingehen kann und einfach den Blick in die Ferne schweifen lassen kann.
Ja. Mein geheimes Talent ist?
Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geheim gehalten habe. Ich mal wahnsinnig gerne. Also Graffiti habe ich früher in der Jugend viel gemacht. Mittlerweile natürlich nur noch legal, ne?
Ja, und damals illegal. Bist du verantwortlich für die Züge, für einige der Züge, die einfach so hässlich besprüht sind? Aber ich sag mal so, diese großen eckigen Buchstaben, die sind auch so hässlich.
Ja, die gehen halt am schnellsten, die großen eckigen Buchstaben.
Aber
man
die
hat
sind
ja nicht
echt,
so viel Zeit, ne?
Echt hässlich. Und ich denke, wow, wenn da wenigstens
aber wenn
ein
man,
schönes wäre.
Aber wenn man so, ich finde das total toll, wenn man so drin sitzt und die Sonne scheint durch die Farben und kommt so durch die Farben durchs Fenster rein, das finde ich immer toll.
Übers Fenster hasse ich sowieso, ja. wenn du nicht mehr rausgucken kannst. Nee, danke dafür.
Ja, toll.
Ja, ist nicht, nicht so oft bei ICEs, eher so bei Nahverkehrszügen.
Ne?
Ja.
Jugendlich erleichtert sein, ja.
Okay, mein guilty pleasure ist?
Ich bin, was Unterhaltung angeht, da sehr, sehr klassisch in so Reality und sowas. Oft nach so einem langen Tag und vor allem, wenn man dreht, kann ich jetzt nicht nach Hause kommen und mich durch meine Watchlist arbeiten und irgendwie großartige Serien und Filme gucken. Da habe ich keine Gehirnkapazität für und dann muss halt mal leichte Kost her.
Also Bachelor und sowas.
Ja, was dann halt gerade so läuft. Ich habe jetzt irgendwie, Fußball gucke ich natürlich auch ganz, ganz viel. Klar. Also alles, was dann gerade irgendwie in der Röhre ist, kommt dann einfach rein. Ja.
Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war?
Ich bin da schon vorsichtig.
Echt? Okay. Also mit dem Ruhm kommen natürlich auch Möglichkeiten, weißt du? Schnell mal Dinge. Sogar, was ist das Erste, was du dir gekauft hast von deinem Gehalt bei, oder Honorar ist es in dem Fall, von How to Sell?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe mir erstmal alles an so Klamotten gekauft, was ich mir als Teenie immer erträumt habe. Mhm. Das war einfach für uns damals wahnsinnig wichtig, was für Marken und was für Sachen man trägt und so. Das hat sich natürlich mittlerweile auch wieder geändert, aber ich musste das einmal, glaube ich, so durchleben in seiner vollen, das war ein ganz großes Thema früher, ne? Welche Turnschuhe hat man an, welche Jacken hat man an, und das einmal so richtig umzusetzen und da einfach mal auf alles zu klicken, was man irgendwie cool findet, das war ein tolles Gefühl, hat mir dann aber genauso schnell gezeigt, wie unnötig das alles ist und ja.
Heute trägst du die verwaschenen T-Shirts mit der griechischen Bierwerbung am liebsten.
Am liebsten, ja.
Weißt du? Die verrückteste Regieanweisung, die ich je bekommen habe.
Also wir nennen natürlich keinen Namen an der Stelle. Nein. Ich habe gerade einen Bewerbungsfilm mit einer guten Freundin Marie Kühn gedreht in Berlin. Ganz tolle Filmemacherin und Autorin. Und spiele da die Hauptrolle von einem jungen Mann, der von seiner Flamme den Auftrag bekommt, ihm ein Nacktbild zu schicken. Sonst findet das Treffen morgen nicht statt, das geplante. Und da haben wir 2 Tage in ihrer Wohnung in Berlin mit einem kleinen Team gedreht und da gab es auf jeden Fall einiges an Regieanweisungen, was einfach sehr witzig war. Ich glaube, es war schön, dass wir befreundet sind und deswegen konnte sie einfach alles sagen.
Aber, ja, wie zum Beispiel?
Ja, kannst du dir doch nochmal das kleinere Buch vorne vorhalten, zum Beispiel. Ne? Das sind natürlich auch Ideen, die wir alle zusammen entwickelt haben. Aber
warum hältst du dir ein kleines Buch davor?
Ja, weil man spielt ja auch mit der Nacktheit. Man zeigt ja vielleicht nicht alles. Und dann war so, okay, nehmen wir das Lexikon oder eher das Reklamheft?
Oder die Streichholzschachtel.
Oder die Streichholzschachtel, genau. Das war sehr lustig.
Ah, herrlich. Bevor ich eine Szene drehe, mache ich immer...
Ich versuche mich nicht so viel zu konzentrieren auf die Szene. Ich unterhalte mich auch gerne über andere Themen. Und
recht.
So. Ich brauche dann so einmal richtig durchatmen und viele Proben vor allem. Also ich habe mal von einer sehr guten Regisseurin gehört, Danilo ist super, der braucht nur ein bisschen Zeit. Und ich glaube, stimmt einfach. Genau, ich bin da jemand, mit dem muss man ein bisschen arbeiten. Hab da keine so Routinen als an sich vor einer Szene.
Du machst ja auch selber Regie und produzierst Musikvideos.
Ja.
Hast du auch dein eigenes kleines Business aufgebaut oder ist es einfach wirklich nur ein Hobby?
Nee, eine Zeit lang hat das schon echt ganz gut funktioniert. Da habe ich viele Aufträge gleichzeitig gemacht. Und
kennen wir eins? Ein Video?
Nee.
Das nicht.
Okay. Nee, viel im Bereich Hip-Hop und so.
Mhm.
Was auch größtenteils hier in Hamburg stattfand.
Ja.
Das war cool. Das hat sich eine Zeit lang ganz gut gemacht als Nebenverdienst. Ich habe aber gemerkt, dass ich es dann irgendwann wirklich auch deswegen gemacht habe und viele Projekte gleichzeitig gemacht habe und das hat dem Ganzen so ein bisschen die Qualität genommen. Also ich war dann selten zufrieden noch mit einem Projekt und habe mich dann da ein bisschen zurückgezogen und jetzt gerade mache ich das nur für Freunde, also für einen Freund, für den mache ich immer mal wieder was und bin da so nicht mehr so viel involviert in den produktionellen Dingen, sondern eher so in der kreativen Bereich, weil das andere mir das so ein bisschen genommen hat, das Kreative. Man darf einfach, man muss seine Energie gut einteilen. Kein Gut, mit dem man leichtfertig umgehen sollte. Das habe ich gelernt, ja.
Und zum Schluss noch, das nächste Mal werde ich auf einen 3000er steigen, wenn...
ich möchte unbedingt auf den Olymp, das ist direkt neben unserem Haus quasi, das sind 2900 und noch irgendwas.
Neben eurem Haus in
Griechenland.
In Griechenland. Ja. Also wer wohnt da denn noch? Großeltern?
Eine Tante. Meine Oma.
Okay, aber es ist euer Haus.
Größtenteils, ja. Meine Oma ist größtenteils dort.
Warum ist es euer Haus?
Das haben meine Großeltern gebaut.
Okay, alles klar.
Das haben sie sich gebaut mit ihrem deutschen Mark.
Und daneben ist der Olymp.
Ja, du siehst den quasi vom Balkon.
Und wie hoch ist der?
Das sind 2900 Meter, aber es ist, glaube ich, eine zwei oder drei Tageswanderung, weil es sehr weit ist, der
also
Berg.
Also nicht so steil hoch,
sondern
eher in der Weite. Er steigt so ganz langsam an. Ganz anders als der Berg in Chile. Und das habe ich bei dir bei Instagram gesehen.
Ja.
Da bist du rauf. 3200, Cerro de San Ramon.
Ja, sowas in die Richtung. Ja.
Warum hast du es gemacht?
Ich hatte noch nicht so viel Erfahrung damit und wir wollten... Wandern auf jeden Fall. Wir wussten nicht, ob wir bergsteigen wollen, aber diese Idee von einem Ziel vor Augen, von einem Gipfel und so, das löst schon was an einem aus.
Ja.
Wir haben den ja einmal abgebrochen.
2 Wochen vorher?
2 Wochen
vorher. Habe ich auch gelesen, warum? Wegen Wetter oder was war das?
Wir hatten zu wenig Wasser dabei.
Ach, oh
also
Gott.
Wir hatten 9 Liter pro Person für 2-3 Tage, das sollte machbar sein.
Ja.
Aber es war so heiß und trocken. Es sind die Anden, das darf man halt wirklich nicht vergessen. Es ist jetzt nicht irgendwie Alpengebirge. Es ist so heiß und trocken gewesen, dass wir extrem viel Wasser verloren haben. Ich glaube, ich war noch nicht so fit auch zu der Zeit, ich habe mich nach einer Stunde übergeben. Verlierst du ja auch wahnsinnig viel Wasser durch.
Ja, total.
Und ich glaube dann also wir hätten noch so 1000 Höhenmeter vor uns gehabt und das Wasser schwund schon langsam und dann waren wir so, okay, hey, bevor wir jetzt, mir war schon total schwindelig, wir hatten es uns dann eingeteilt, wie viel wir trinken dürfen und so.
Ja.
Bevor wir jetzt irgendwie umkippen.
Ja, klar.
Und so, dann brechen wir ab. Und das war eigentlich auch nicht der Plan, dass wir nochmal wiederkommen. Aber irgendwann lagen wir dann am Strand in Valparaiso, glaube ich, war das. Und wir waren so, hey, wir haben doch jetzt nochmal 3 Tage Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Also dann sind wir halt an Silvester auf dem Berg. Ist doch geil, ist doch super. Ist doch viel toller, als sich wie sonst jedes Jahr irgendwie wegzuschießen und auf eine Party zu gehen, die eh immer gleich ist, gefühlt. Lass uns doch das machen. Und dann haben wir uns, glaube ich, 12 Liter Wasser pro Person genommen, haben das auf dem Weg dann auch versteckt, dass wir nicht alles immer tragen müssen.
Ah, für den Abstieg dann.
Und wir hatten vor allem den ersten Tag so einen schönen Nieselregen.
Und so, da freut man sich dann da sogar richtig. Da freut man sich dann richtig,
weil du merkst es einfach, die Höhenmeter gehen weg und weg und weg und du bist einfach noch total fit, weil die Hitze wirklich so viel mit uns macht. Und ja, das war eine tolle Erfahrung. Also ich glaube, dieser Moment dann oben anzukommen ist für mich damals und auch bis heute einer der Momente in meinem Leben, auf die ich am stolzesten bin.
Er war besser, als du gedacht hattest? Oder es genauso nicht, oder also, enttäuschend?
Ich dachte ehrlich gesagt, man ist dann da oben und dann denkt man sich, ja gut, und dann jetzt wieder runter oder was. Aber ja, diese Erleichterung und dieser Stolz auf einen selber, das ist ein ganz tolles Gefühl. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also gerade wenn man nicht so versiert ist und nicht so fit ist, konditionell fit ist, meine ich, kannst du dir da so viel beweisen. Und das ist natürlich auch nicht ungefährlich, aber wir haben ja 3000, da ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt keine Everest-Besteigung.
Das stimmt. Habt ihr einen Guide trotzdem gehabt? Nein, das geht auch. Das geht auch so.
Wir haben so Guides auf dem Weg getroffen, die uns noch ein bisschen ausgelacht haben, als sie gehört haben, was wir machen wollen.
Warum aber ausgelacht?
Ich glaube, die haben uns das nicht so zugetraut.
Ach, okay.
Aber du siehst ja einfach Menschen, also ich habe auch auf den Wanderungen auf kleineren Bergen und so, siehst du ja Menschen, die wirklich nur mit Wasser dann da hoch rennen. Also, wie heißt denn das? Trekking oder so. Also die so richtig da hoch laufen und so und dir wieder entgegenkommen auf dem Rückweg, wo du noch nicht mal oben auf dem Gipfel warst. Das ist schon Wahnsinn und das ist auch was ich anstrebenswert finde. Also Wandern ist auf jeden Fall jetzt Teil meines Lebens.
Toll. Danilo, herrliche Begegnung hier in Hamburg. Ich danke dir.
Danke für die Einladung, war schön. Ich glaube, jetzt nach einer Woche Isolation zu Hause habe ich mich hier mal richtig ausgeplappert.
Super.
Ich hoffe, es war trotzdem viel Hörenswertes dabei.
Nächste Dreharbeiten, wann geht's wieder weiter?
Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Okay. Genau, ich glaube, das habe ich mir ganz gut verdient.
Und wenn du sagst wir, wer ist wir?
Ich mache jetzt erstmal
eine Pause. Also wir machen jetzt erstmal eine Pause.
Unsympathisch. Total unsympathisch.
Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Nein, das hätte ja sein können, dass es irgendwie, es gibt doch eine Staffel 5. Ja, genau. Weißt du, das war ein Versprecher. Ja, es gibt doch Staffel 5 von How to Sell Online.
Das Announcement kann ich dir leider nicht liefern.
Ja, wir machen jetzt erstmal eine Pause.
Super für deinen Podcast wäre, aber das kann ich leider nicht liefern. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, habe ich mir verdient. Ich möchte ein bisschen reisen, ich möchte ein bisschen mich weiterbilden und dann gucken wir mal.
Dann bis die Tage mal wieder.
Ja, bis dann. Tschüss.
Talk mit Tees.
Das war Danilo Camperidis und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust. Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.